Leib und Seele, der Gesundheitspodcast rund um Körper und Geist, wird präsentiert von der AOK Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen, ich bin Martin Hoffmann und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Stress und Druck. Und ich bin natürlich nicht allein im Studio. Wir haben einen ganz besonderen Gast dabei. Man kann sagen, er hat die Sportpsychologie in den letzten 20 Jahren in Deutschland entscheidend geprägt. Er ist ein Vordenker auf dem Gebiet. Herzlich willkommen, Professor Dr. Jan Meyer von der TSG Hoffenheim. Wir haben vorhin gesagt, wir duzen uns, also hallo Jan. Hallo, schön, dass du da bist.
Schön hier zu sein, freut mich, dass das Thema interessiert.
Wie geht's dir, Jan?
Ich bin ziemlich entspannt. Wir hatten heute natürlich einen ruhigen Tag, weil die Länderspielpause ist. Sehr, sehr viele Spieler von uns sind unterwegs, sind bei den Nationalmannschaften. Und dann schnauft so der gesamte Verein mal so ein bisschen durch. Der Parkplatz ist auch nicht sonderlich gefüllt. Man kann sich mit vielen Themen beschäftigen, die sonst eben liegen geblieben sind. Heute hatten wir Gäste, die sich mit neuen wissenschaftlichen Projekten bei uns für eine Kooperation bewerben. Und insofern war es heute ganz relaxed. Ich komme also hier mit einem ziemlich vollen Akku an.
Sehr gut, voller Akku. Und genau darum soll es eigentlich gehen, wie der Akku auch voll bleiben kann. Wir wollen nämlich darüber reden, wie wir mit dem täglichen Stress umgehen können, wie wir so Drucksituationen am besten meistern können und auch das Thema Erwartungshaltung. Also Erwartungshaltung von anderen, aber auch die eigene Erwartungshaltung, wie wir damit umgehen können. Und dafür, ich meine, du bist der absolute Spezialist, dafür wagen wir einen Blick in den Profisport. Und zwar hauptsächlich, sage ich jetzt mal so, direkt in die Fußball-Bundesliga und haben da natürlich besondere Einblicke in die TSG Hoffenheim. Die Frage ist nämlich, was können wir uns eigentlich von Profis abschauen? Mhm. Die haben ja wirklich extreme Drucksituationen. Ich habe mir mal so ein paar notiert. Also der öffentliche Druck, klar. Ne? Dann die Leistung muss stimmen, Druck auf dem Spielfeld, Klassiker, so Elfmeter, Entscheidungsspiel, irgendwie alles steht auf der Kippe. Vertragsverhandlungen, Social Media, Fans und sowas. Also es gibt, glaube ich, einige Drucksituationen, über die wir auch gleich sprechen werden. Ganz kurz aber noch zu dir. Du bist Teil der Geschäftsführung der TSG und du bist verantwortlich für die Bereiche Wissenschaft, Innovation und Unternehmensentwicklung. Du warst lange Teampsychologe in Hoffenheim. Ganz nebenbei bist du auch noch promovierter Sportpsychologe und Professor für Sportpsychologie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Ich habe jetzt nicht mal alles aufgeführt, aber das klingt eigentlich nach einem relativ vollen Alltag. Deswegen bin ich überrascht, dass du gesagt hast, du bist ja ganz entspannt eigentlich angekommen. Wann hattest du zum letzten Mal so richtig Stress?
Als der Hund abgehauen ist und ein Reh gejagt hat und ich mit meinen Ressourcen, nämlich Pfeifen und Rufen, am Ende war. Und das ist ja etwas, was im Stress eben ganz relevant ist, nämlich ich habe da sozusagen eine Anforderung und ich habe entsprechende Ressourcen. Und wenn das in einem Missverhältnis ist und wenn ich das so interpretiere, das ist immer meine Entscheidung, das ist ja kein äußeres Kriterium, sondern der Stress entsteht ja bei mir. Und wenn das in ein Missverhältnis gerät, dann kann eben Stress entstehen. Und wenn das akut entsteht, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich dann eben überperforme, ne? Ich bin leistungsfähiger, deswegen will man auch in Leistungssituationen, dass ein gewisser Stress da ist, dieser Akutstress. Aber wenn es chronisch wird, wenn ich also dauerhaft Stress habe, dann wird es tatsächlich auch für die Gesundheit schwierig und das gilt es zu vermeiden. Brauche ich ja nicht zu erzählen, wäre ich jetzt da, hätte ich eingehakt nach dem Motto, ja klar haben Fußballspieler Stress und Druck, aber in unserer Gesellschaft haben ganz, ganz viele Menschen Stress und Druck und müssen funktionieren, wenn es drauf ankommt und das auch nicht nur einmal und hast dann eine Woche Pause, sondern jeden Tag und bei jedem neuen Herausforderung. Und das ist eine richtige gesellschaftliche Herausforderung, wie wir damit umgehen und wie wir damit klarkommen.
Jetzt zurück zu deiner Situation ganz kurz. Was hast du gemacht? Also wie bist du mit dem Stress umgegangen?
Ich habe angefangen zu schwitzen.
Machen die Profis ja auch.
Ja, nee, aber man merkt es ja dann, wenn man in einer bestimmten Situation dann einfach keine Optionen mehr hat, ne? Also nicht mehr Ressourcen zur Verfügung hat, außer ich kann ja jetzt noch hinterherlaufen, das wäre vielleicht das Allerverzweifelste gewesen. Aber in der Situation merkt man dann, was es mit einem macht, ne? Man hat Stress, hat eine negative Emotion. Bei mir war das natürlich Ärger und natürlich auch ein bisschen Sorge. Reh oder Hund, weiß jetzt noch nicht, ob ich mehr Sorge hatte. das sind dann die Situationen, wo dann auch so ein gewisses Gefühl von Hilflosigkeit aufkommen kann und das fühlt sich gar nicht so toll an. Und das, an so einer kleinen Geschichte merkt man einfach nur, wie ja, wie man doch aufpassen muss, dass man nicht so viel in so Stresssituationen kommt und vor allem, dass es nicht dauerhaft so sich so anfühlt.
Ja, spannend. Also, dass selbst du, der sich da beruflich damit so lange schon beschäftigt, in so Situationen kommt und dann auch die Situationen so, dass sie so weitergesponnen werden. Also, dass du nicht direkt so den Notanker hast und sagst, okay, ich weiß ganz genau, wie ich darauf reagiere, so A, B, C und dann ist der Stress weg.
Ja, das ist ja schon erstmal gar nicht so schlecht, dass man ein paar Strategien hat. Mhm. Und für berufliche Situationen bin ich da ganz gut aufmunitioniert. Aber auf so eine Situation, da merke ich dann, man selber wieder und dann muss man halt damit umgehen, ist völlig klar. Aber klar kann man sich natürlich auch, oder das ist ja auch das Ziel, was wir in der Sportpsychologie machen, dass man sich mit adäquaten Fertigkeiten, Strategien dann auskennt und dann in der entsprechenden Situation dann auch entsprechend reagieren kann. Und das kann man lernen und trainieren.
Da kommen wir gleich drauf zurück. Ich muss ganz kurz noch fragen, Hund oder Reh, wer hat Glück gehabt?
Hund, deswegen ist mein Stress immer auch nur so akut, weil der Hund kommt ja dann. Und nicht nach einer Dreiviertelstunde, sondern nach 5 Minuten. Und dann führen wir ein intensives Gespräch, der Hund und ich. Und dann merke ich aber halt im Nachgang, dann geht der Puls wieder runter und der Blutdruck auch. Ich merke nur, ich habe noch so ein bisschen nasse Finger und auch vielleicht ein bisschen geschwitzt und so. Aber dann kann ich ja wieder durchatmen und dann gehe ich ein paar Schritte und dann geht es mir auch schon wieder besser und dann habe ich regeneriert.
Du hast gerade gesagt, man kann den Umgang mit Stress und mit Druck kann man sehr gut lernen. Das macht ihr auch bei der TSG Hoffenheim. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt denn momentan mentale Gesundheit im Profisport? Wie wichtig ist das?
Mentale Gesundheit ist prinzipiell wichtig, ne? Also für mich ist immer so diese Unterscheidung im Fußball oder im Profisport, da ist es so unglaublich schwierig noch mit dem Druck. Na klar, es ist eine spezielle Situation, sich von einem Millionenpublikum jeden Samstag mehr oder weniger zu zeigen und auch performen zu wollen oder zu müssen. Aber es gibt ja in unserer Gesellschaft ganz andere Drucksituationen. Ein volles Passagierflugzeug bei schwierigen Windverhältnissen zu landen, am offenen Herzen zu operieren, das machen ja permanent irgendwie Leute, ohne dass es großartig als mentaler Druck oder sowas beschrieben wird. Aber insofern ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass du auf einem hohen Niveau funktionierst, nicht nur ein funktionierender Körper und ein gesunder Körper, sondern eben auch ein entsprechender Geist, ein gesunder Geist und letztlich auch, deswegen spricht man auch von dem biopsychosozialen System, ein funktionierendes und ein gesundes Miteinander, ob das jetzt als Mannschaft, Team, Gruppe, Umfeld, Verein, wie auch immer gesehen wird. Und diese drei Faktoren müssen ineinander spielen. Ohne einen gesunden Körper wird die Leistung schwierig, ohne ein gesundes Umfeld wird es auch schwierig und ohne entsprechend gesunde oder mentale Gesundheit wird es auch schwierig. Also es ist ein Grundbestandteil ich möchte jetzt gar nicht so sehr immer über die Leistung sprechen, sondern von der Potenzialentfaltung. Das gefällt mir viel besser, weil das nicht so ausquetschend sich anhört. Wir wollen jetzt unbedingt die Leistung zeigen und bringen, sondern wir wollen uns entfalten und wir wollen vielleicht über uns sogar hinauswachsen.
Aber auch im Profisport ist es natürlich aber dann auch wirklich Bestleistung zeigen. Und ich habe was gefunden von dir, so dein Leitsatz hieß es auf jeden Fall. Bin ich gespannt, ob das auch so passt. Bestleistung abrufen, wenn sie gefordert ist, Chancen erkennen und verwandeln, auch unter Stress.
Habe ich mal gesagt, ja. Ja, klar, ist ein Kernding. Natürlich, wenn du im Spitzensport für den Kopf zuständig bist, dann ist das Thema Leistung, wenn es drauf ankommt. Weil von der Leistung an sich, das ist ja Aufgabe des Trainers. Ne? Und deswegen ist der Sportpsychologe auch in so vielen Disziplinen unterwegs und übergreifend letztlich auch dann in der Gesellschaft kann er Hilfestellung leisten, weil dieses, wenn es drauf ankommt, ist eigentlich das Kernthema. Und es ist ja nicht nur das, wenn es drauf ankommt. Natürlich kann ein Fußballer einen Elfmeter schießen, aber jetzt, wenn es eben um die Weltmeisterschaft, die Qualifikation oder sonst was geht. Und so erleben wir das ja eben auch im Alltag. Ne? Vorhin noch singen unter der Dusche, ging ganz gut. Jetzt im Radio wäre es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja. Und so ist es in ganz, ganz vielen Situationen, dass wir in einer bestimmten Konstellation das als ein Problem ansehen, was eigentlich gar kein Problem ist, weil wir es doch so gut können. Und das ist das mit der Kernansatz, warum sich eben eine Sport- oder eine psychologische Betreuung im Spitzensport auch legitimiert.
Wann fangt ihr denn damit an, genau mit so einer Betreuung? Ich habe jetzt gehört, dass teilweise schon bei der U12 eben mit mentalem Training, mit kognitivem Training gearbeitet wird oder da wird begonnen, damit zu arbeiten. Kannst du das mal beschreiben? Wie sieht das aus? Warum schon so früh?
A, weil es halt einfach eine Technik ist, die man erlernen kann und zu der man genauso eine Expertise entwickeln kann wie zu anderen Dingen auch. Also das, da werden wir nachher auch dazu kommen, dass man auch jetzt im Alltag einfach anfangen kann, an so etwas zu arbeiten, weil dann wird man auch immer besser darin. B, es geht uns natürlich darum, möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zur Potenzialentfaltung zu verhelfen. Das heißt, uns geht es darum, dass die zurückschauen, egal wo der Weg hinging als Profi und wenn es nicht ganz so weit geklappt hat, dass sie gesagt haben, boah, das war eine tolle Zeit, wo ich echt das Maximale aus mir rausgeholt habe. Und da gehört eben auch dazu, dass ich mit entsprechenden kognitiven Strategien mir nicht den Weg verbaue, nur weil ich halt vielleicht gerade eine falsche Stressstrategie habe. Ne? Also man unterscheidet ja unterschiedliche Art und Weisen, wie man mit Stress umgeht. Und eine durchaus wissenschaftlich beschriebene ist Flucht. Mhm. Das ist ja blöd, wenn ich dann Stress habe, dass ich dann auch abhaue. Ne? Das ist jetzt nicht unbedingt leistungsförderlich im Sinne von Potenzialentfaltung im Fußball. Und dementsprechend geht es darum, genauso wie man mit ihnen frühzeitig am technisch-taktischen oder sonstigen Repertoire arbeitet, dass es auch psychologisch was gibt, was sie lernen können. Das ist ganz spielerisch am Anfang, so Fantasiereisen, um gezielt in einen entspannten Zustand zu kommen oder mal sich eine Bewegung vorzustellen. Das machen die übrigens alle ganz gerne und das ist auch gar nichts, was dann irgendwie komisch ist oder psychologisch, sondern das ist das Normalste der Welt, dass ich mir vorstelle, wie ich aufs Tor renne und den verwandle. Und das ist methodisch aufgebaut. Am Anfang eben sehr spielerisch und auch ohne Druck. Einfach kennenlernen, was macht man denn da so? Und wenn ich dann so mal so eine gewisse Affinität dafür entwickelt habe, dann habe ich später auch nicht so irgendwelche Hemmnisse, mich mit einem Sportpsychologen dann auch über Coaching zu individuellen Sachen zu nähern. Mhm. Das ist das Normalste der Welt für die, dass da im Trainerteam eben auch ein Psychologe immer mal wieder vorbeischauen.
Du sagst gerade Coaching. Also Coaching ist dann aufbauend auf das, was wir gerade gehört haben. Was findet in so einem Coaching statt?
Also beim kognitiven Fertigkeitstraining werden erstmal diese Techniken vermittelt, dann ansteigend unter Druck, sodass man dann sagt, okay, das ist jetzt bekannt. Es ist bekannt, wie ich gezielt auf Knopfdruck entspannen kann. Es ist bekannt, wie ich mir Dinge vorstellen kann und so weiter. Und dann wird das Ganze immer mehr individualisiert, ne? Und natürlich dann in die individuelle Situation angepasst. Und das passiert dann nicht mehr, wie es im unteren Bereich ist, im Ausbildungscharakter, sprich in dem Workshop-Charakter, sondern dann eben im 1:1. Und dann ist es nicht mehr ein klassisches Training, sondern ein Coaching.
Auf Knopfdruck entspannen, das klingt nach einem Traum irgendwie. Wie funktioniert das? Wie kann man das machen?
Da gibt es unterschiedlichste Techniken, haben sicherlich ganz viele Hörer auch schon gehört, so Techniken wie progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training. Aber es geht auch ganz einfach, indem man sich zum Beispiel auf seine Atmung fokussiert, sich ruhig hinsetzt und durch so einfache Methoden runterfährt. Mhm. Wir machen da relativ individualisierten Zugang, indem wir das einfach messen. Also man kann zum Beispiel über den Hautleitwiderstand relativ gut messen, wie aufgeregt jemand ist. Und wenn er das dann über so einen Feedback, man nennt das auch Biofeedback, gemonitort bekommt, also sieht, so eine Kurve sieht, ob er jetzt aufgeregt ist oder nicht, dann kannst du einfach sagen, probier halt jetzt einfach mal, bei den Jungs sagen wir mal, zu chillen. Mhm. Ne? Und wenn ich dann einfach anfange, einfach entweder mich hinsetze und erstmal ruhig auf die Atmung achte, vielleicht auch die Augen zumache oder mich in eine bestimmte entspannte Situation im Urlaub und so weiter hineinversetze, merke ich schon, dass dieser Hautleitwiderstand nach unten geht. Und wenn das funktioniert, dann müssen wir auch nicht autogenes Training beibringen, sondern sagen wir, jetzt mach das, aber mach das regelmäßig. Das ist dann deine Strategie, das ist dann dein Ruhebild, deine Vorstellung, mit der du ganz gut entspannen kannst. Und jetzt geht's darum, tatsächlich zu trainieren. Immer wieder zu machen. Und man wird erleben, dass das am Anfang geht, aber noch nicht so richtig effektiv geht. Und dann wird diese Kurve immer schneller nach unten fallen.
Das wäre jetzt die Frage. Also Training, sagst du, wie oft muss ich sowas trainieren, damit ich auch eben dieses auf Knopfdruck entspannen hinkriege?
Das ist auch ganz unterschiedlich, weil viele Leute, das ist ja jetzt nicht unbedingt jetzt super Raketenwissenschaft oder was, sondern das machen viele vielleicht auch einfach so und so haben manche da schon eine ganz gute Vorerfahrung, müssen es nur systematisch machen und kommen dann relativ schnell, auch schon in wenigen Tagen oder Wochen, ganz gut damit zurück und andere müssen länger dran arbeiten. Also da ist es ganz schwierig, so eine Faustformel. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, merkt man, dass man relativ schnell, ich würde schon sagen, innerhalb von wenigen Tagen erste Fortschritte macht. Mhm. Und dann macht es Spaß, wenn du merkst, dass du Fortschritte machst und wenn man es dann häufiger macht, dann wird man da dann richtig zum Profi.
Das ist auch wahrscheinlich ein Punkt, warum das bei den Jugendlichen so gut funktioniert. Oder wenn die dann relativ schnell Fortschritte sehen, dann bleiben die dran, glauben auch dran. Und dann hat man eine gute Basis eben für das Coaching, oder?
Ja, das ist natürlich in Hoffenheim schon so eine Sache. Wir haben ja einen eindeutigen Standortnachteil. Also wenn wir uns um Talente bemühen, dann konkurrieren wir mit Weltstädten, München, Hamburg, Paris, Berlin.
Paris ist auch schön.
Ja. Das ist so die wenn man mit der Frau die Reiseziele durchspricht. Bin vom Gleis abgekommen, sorry. Warum sollen die denn nach Hoffenheim kommen? Ne? Hoffenheim bietet ja so einem Jugendlichen ja überhaupt, was doch schon ein bisschen was, aber jetzt halt, was die sonst so haben, Kino, wenig, ne? Und deswegen ist es tatsächlich Proof of Concept, weil tatsächlich aus Hoffenheim schon ganz, ganz vieles in die Bundesliga geschafft haben und entsprechende Namen auch in der Nationalmannschaft auftauchen. Und dann ist es natürlich schon so, dass dann diese Methoden auch akzeptiert werden. Und unser Ansatz ist eben auch ein sehr individualisierter, das heißt auch sehr diagnostisch gesteuert. Das heißt, wir gucken ganz genau, was ein einzelner Sportler eben braucht, um das nächste Level zu erreichen. Und wenn da dann eben ermittelt wird, der Umgang mit Stress ist etwas, was noch besser sein kann, dann sind die natürlich dankbar und arbeiten auch gerne daran.
Ihr habt auch wirklich besondere Trainingsmethoden. Also ich habe natürlich online vorher mal so ein bisschen geschaut, was ihr alles habt. Die verschiedensten Apparaturen, also ich beschreibe mal eins, also eine Spielerin oder ein Spieler steht in der Mitte und außenrum sind verschiedene Quadrate, die leuchten einmal grün, einmal rot, grün, das heißt, da kommt ein Ball raus, rot, ich muss dieses Quadrat treffen. Kannst du mal was dazu sagen, was ist das, was wird bei so einer Übung trainiert?
Das ist der Footbonaut.
Footbonaut, so ein super Name schon mal.
Ja, genau. Da haben wir uns nicht ausgedacht. Und das ist tatsächlich eine XXL-Ballwurfmaschine für Fußball. Also aus allen Himmelsrichtungen steht eine Ballwurfmaschine mit Bällen, die von oben oder von unten gespielt werden können. Und diese Kästen, von denen du erzählt hast, das sind die Ziele. Und dann kann ich natürlich alles Mögliche einstellen, wie schnell der Ball gespielt wird, wo er hingespielt werden soll. Und die Maschine macht einfach nur eins, sie spielt den Ball zu und berechnet A, ist das richtige Feld getroffen worden und B, wie schnell. Und daraus errechnet sich noch ein Gesamtscore. Und darin trainiere ich Basisfähigkeiten, die natürlich auch was mit Konzentration zu tun haben. Nämlich ein Kurzpassspiel, Präzisionskurzpassspiel unter Druck. Und das ist eigentlich das, was das Kernthema von Fußballspielen ist. Wir haben das jetzt schon ziemlich lange, ein paar Jahre in einem Einsatz. Und wenn man dann viele solche Messungen macht, dann entwickelt man eben auch Normwerte. Das heißt, man kann jetzt ganz normal irgendeinen 15-Jährigen oder sonst was da reinstellen und lässt ihn sich an die Maschine gewöhnen natürlich und dann so eine Testsession laufen. Und dann wissen wir ganz genau, wo in seinem Level er da steht, bei den eher besseren oder schlechteren und können dann natürlich, was das angeht, auch ganz gezielt trainieren.
Gibt es da so eine interne Rangliste, sage ich mal, wo die Profis auch sagen, okay, ich will besser sein als der oder der?
Ja, ja. Das ist deswegen auch mental. Das ist natürlich, die gehen da zweimal im Jahr rein, um diesen Test zu machen, haben nur eine Chance. Ne? Und da ist natürlich dann schon Druckbedingung. Jetzt kommst du dem, was du vorhin gesagt hast, nämlich Erwartungen. Erwartungen erstmal von sich selber, ne? Dass man sagt, hey, ich will dann natürlich als Profi nicht irgendwo bei der U15 landen, ne? Sondern muss da schon von oben mit dabei sein. Und dann ist es dann tatsächlich ein Leistungstest, wo richtig motiviert rangegangen wird. Das ist schon interessant zu sehen, ja.
Ich will dich nicht festnageln auf Namen, aber so, ich sage es mal, im oberen Bereich, wen finden wir denn da?
Das ist jetzt die Falle, die er so probiert, ne? Und natürlich darf ich hier weder Namen noch Daten sagen, ne? Aber wir haben das sehr schön validiert, das Gerät, so dass ich das sagen kann, oben sind die Profis. Also das hat schon was mit Fußball zu tun und nicht nur mit Gambeln. Das war ja sehr interessant. Also es war ja schon die Diskussion, hat so eine XXL-Ballwurfmaschine, die auch ein Invest ist, hat das was mit Fußball zu tun oder ist das das größte Spielzeug der Welt? Und wenn dann tatsächlich die Profis in diesem Kriterium mit die Besten sind, dann hat es wohl tatsächlich was mit Fußball zu tun.
Und sagen wir mal, ist es eher Abwehr, Mittelfeld, Sturm? Was ist es so?
Wenn man von allen Himmelsrichtungen den Ball bespielt bekommt und den wieder in alle möglichen Himmelsrichtungen verteilen muss, dann weiß man schon, dass das jetzt nicht unbedingt rechts hinten ist, sondern eher in der Mitte, weil der natürlich diese 360-Grad-Anforderung schon hat. Und insofern haben wir dann auch, wenn das Training angeht, nicht nur altersspezifische Übungen, die wir da drin machen, sondern natürlich auch positionsspezifische. Und natürlich der zentrale Mann hat da natürlich am meisten zu tun.
Jetzt ist das eine Apparatur, mit der ihr da arbeitet. Es gibt ja aber noch viel mehr. Ihr arbeitet ja auch viel mit SAP zusammen. Was hat es mit dieser Zusammenarbeit auf sich? Und wie kann man sagen, ist das jetzt so, verbessert das eure Arbeit mit den Profis?
Also zum einen habe ich das eben auch erlebt, dass die Zusammenarbeit mit SAP uns, was innovatives Denken angeht, einen riesen Schub gegeben hat, weil das war so ein Miteinander-Growing, was innovative Ideen anging. Und zum anderen ist es natürlich mit dem Handling der ganzen Daten natürlich hilfreich, dann einen absoluten Experten an der Hand zu haben. Wie ich schon gesagt habe, haben wir einen sehr individualisierten Zugang mit sehr, sehr viel Datenmanagement. Und das ist eigentlich dann auf den Nenner gebracht, das, was die SAP uns oder mit uns erarbeitet, nämlich von diesem Big Data auf Smart Data zu kommen. Also Smart heißt lesbar. Also lesbar für den Anwender, der es gerade braucht. Und der Trainer braucht wahrscheinlich andere Informationen als der Psychologe oder der Leistungsdiagnostiker. Und das dann so aufzubereiten, dieses gar nicht mehr zu überblickende, riesige Feld von Daten, dass man dann die Information hat, was als nächstes mit dem Spieler zu tun ist. Das ist natürlich riesig hilfreich mit so einem Partner.
Wie steht ihr da eigentlich, ich sage es mal so, bundesligaweit da, was die Innovationen angeht? Seid ihr da Champions League oder wo seid ihr da?
Naja, man spricht ja nicht über sich, aber andere sagen wohl sowas.
Okay, andere, das ist auch eine schöne Antwort. Und jetzt so im Vergleich, wenn ich jetzt mal so FC Bayern, so wo ich jetzt mal sage, größter, erfolgreichster Verein in Deutschland, kann man sich dann mit denen messen auf der Ebene?
Weiß ich gar nicht so genau. Weil wir gucken ziemlich nach dem, was wir machen und sind da auch nicht irgendwie in dem Wettbewerb, sondern merken halt, dass mit unseren Voraussetzungen, die wir haben, nämlich Dorfverein, der trotzdem in der Bundesliga mithalten kann, über das Hauptgeschäftsmodell Talente entwickeln, wir mit diesem datengestützten, innovativen Zugang ganz gut fahren, sagen wir mal so. Und das kann an einem ganz anderen Standort wieder ganz anders sein. Aber für uns, eben auch mit den entsprechenden Partnern, ist das ein ganz gutes Match. Ja.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass Fußball eigentlich gar nicht so wirklich der Vorreiter auf dem Gebiet der Sportpsychologie ist. Hätte ich jetzt aber eigentlich gedacht, weil eigentlich ist ja im Fußball so viel Geld unterwegs, dass eigentlich Leistungsoptimierung, hätte ich gedacht, wäre sowas, wo man sagen kann, okay, wenn der Körper stimmt und irgendwie was funktioniert vielleicht im Kopf nicht oder ich könnte es dort verbessern, dass das dann auch gemacht wird. Warum ist der Fußball da nicht, ich sage jetzt mal, die Sportart Nummer 1, wo Sportpsychologie eingesetzt wird?
Naja, das war vielleicht so. Ne? Also ich habe ja diese ganze Entwicklung so ein bisschen am eigenen Leib miterleben dürfen, als das am Anfang alles noch belächelt wurde. Ne? Wer geht denn zum Psychologen, der hat ein Problem oder der ist schwach oder der kann halt nicht. Und da waren es tatsächlich andere Sportarten, zum Beispiel wie Schießen, wo das relativ schnell etabliert war, weil es ganz klar war, dass das, was halt dieses Zielen und Treffen ist, vielleicht erst auf den zweiten Blick was Physiologisches, sondern eben was Mentales. Und dann hat es ab 2002, ist es so durch die olympischen Sportarten, hat so drauf geguckt, ne, hilft uns das jetzt wirklich, wie viel Aufwand ist es? Muss ich auch das so denken, dass man im Sport ganz, ganz häufig so rückwärts denkt, ne? Also was hat uns denn früher erfolgreich gemacht, müssen wir wieder so machen? Und dann sind es meistens so innovative Köpfe, die das dann irgendwie dann vorantreiben. Und interessanterweise war das dann, nachdem auch gerade Hoffenheim da einen entscheidenden Schritt gemacht hat, damals Ralf Rangnick, Bernhard Peters und Hans-Dieter Hermann. Aber eigentlich war der Vorreiter der Jürgen Klinsmann, der mit Bernhard Peters über den Erfolg im Hockey gesprochen hat. Und er hat ihm gesagt, da war ein Sportpsychologe dabei. Und das hat Jürgen Klinsmann wie andere Themen, athletische Themen eben auch dann im Fußball vorangetrieben.
Also der Bruch quasi nach 2004, ja. EM aus, genau. Rudi Völler genau. raus und genau. dann Klinsmann.
Das sogenannte Klinsmann-Modell, und da war ja eben ein Sportpsychologe auch dabei. Und dann kam ja die Heim-WM, die ja euphorisch haben wir die gefeiert.
Die war ganz gut, ja.
Ja, nee, da erinnern sich ja viele. Und dann war das irgendwie natürlich Momentum für die Disziplin. Dann gesagt haben wir, ja, okay, das scheint erfolgreich zu sein. Das scheint mit ein Anteil an diesem erfolgreichen Turnier gewesen zu sein. Und dann wird es natürlich mehr oder weniger kopiert. Und da war natürlich eben auch mit der Konstellation Bernhard Peters und Hans-Dieter Hermann eben in Hoffenheim. Hoffenheim einer der Vorreiter, was Sportpsychologie anging. Und das ist dann interessant, weil dann hat der Fußball Gas gegeben. Und mittlerweile ist es so, dass der Fußball Vorreiter ist, weil er zur Lizenzierung der Bundesliga-Clubs ein 100% festangestellter Sportpsychologe nachgewiesen werden muss. Und das, wenn du mir gesagt hättest vor 15 Jahren, es gibt mal einen Zeitpunkt, an dem ein festangestellter Sportpsychologe in einem Bundesliga-Verein lizenzverpflichtend ist, hätte ich gesagt, nie im Leben. Und das haben wir jetzt seit 3 Jahren, glaube ich. Ja.
Nimm uns mal mit in die Zeit, als du Sportpsychologe in Hoffenheim warst. So deine Anfänge, wie war das da so in der Kabine? Wie war dein täglicher Ablauf mit den Profis?
Das denkt man dann immer so, ne?
So ein Bild habe ich. Du sitzt in der Kabine und dann.
Nein, ich gehe zum Spiel und guck schon immer, ob ich den Nachbar sehe, weil der macht sie wieder heiß. Ne? Und ich mach doch niemanden heiß. Da muss man sich auch vorstellen, das ist ja nah am Albern dann, ne? Wenn man dann meint, man müsste jetzt als Psychologe vor dem Spiel dann noch irgendeine Show abziehen oder sowas. Ne, du schaust das Spiel an und bist aber sehr, sehr präsent und sehr aufmerksam, weil du natürlich irgendwelche Fragen und irgendwelche Lösungen und irgendwelche, was hast du gesehen aus deiner Psychoperspektive, wenn man so will, erwartest. Natürlich auch für die einzelnen Spieler, mit denen man arbeitet, natürlich auch ein Feedback vorbereiten möchte für die nächste Woche. Und wenn kein Anruf kommt, nach dem Motto, kannst du schon morgen kommen, wir müssen reden, es ist was Außergewöhnliches passiert, wie auch immer, mal Druck, viele Niederlagen oder sonst was, ist es eigentlich so, dass es dann Mitte der Woche losgeht, dass man halt mit den entsprechenden Leuten spricht, mit dem Trainer, mit den Spielern und sich überlegt, was man macht. Kann auch sein, dass man mal eine Teamgeschichte macht, aber das meiste ist tatsächlich, dass man hier auch, also im auf dem Profilevel im 1:1 eben Termine vergibt und dann mit den Leuten arbeitet, ne, die dann auch gesagt haben, warum, was kann ich denn machen in der Situation oder sowas, oder ich hatte Stress, um wieder zu dem Thema zurückzufinden. Und im Nachwuchs hat es vielmehr einen Ausbildungscharakter. Das habe ich am Anfang ja im Nachwuchs gestartet und da macht man dann tatsächlich entweder im 1:1 oder eben im Workshop-Format tatsächlich Vermittlung von Techniken, Fertigkeiten, die man einfach lernen muss und üben muss, und dann wird man da auch besser. Und das sollte jeder können. Und aufgrund von unserer Diagnostik wissen wir ja, wer da schon relativ gut ist, weil das ist auch natürlich ein breiter Range. Da gibt es ganz, ganz Leute, die gar keinen Psychologen brauchen erstmal. Mhm. Und Leute, die wirklich vielleicht konditionell und so weiter, fußballtechnisch super sind, aber in dem Bereich arbeiten sollten. Und da ist man dann eben sehr, sehr mit so einer Ausbildungsorientierung unterwegs.
Das heißt, du bist ganz konkret, du bist beim Spiel dabei, du siehst zum Beispiel, hier ist ein Dribbling und dann hat der Spieler auf einmal gestoppt und wusste nicht genau wohin, hat nicht schnell genug abgeschlossen, hat da nicht den Pass gespielt oder irgendwas. Die Situation merkst du dir und über die wird dann gesprochen, genau.
Ja, wobei man als Psychologe schon eher Ansprechstelle ist und selten dann tatsächlich auf die Spieler zugeht, okay, und sagt, wir müssen eine rote Karte jetzt verarbeiten oder sonst was, sondern man ist da kommt natürlich auch ins Gespräch, weil man natürlich als Funktionsteam dann auch beim Essen dabei ist und dann eben auch sagt, hey, was war denn in der Situation los? Und mal ist es tatsächlich nur so ein kurzes, aber final kommt man dann manchmal auch, sollte man mal vielleicht ausführlicher besprechen und dann setzt man sich auch an den Tisch zusammen. Ja.
Wir machen jetzt eine kurze Werbepause, sind aber gleich wieder da mit Professor Dr. Jan Meyer von der TSG Hoffenheim.
Wenn die Seele schmerzt, leidet der ganze Körper. Das AOK-Programm Lebe Balance hilft dir dabei, dein Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Weitere Angebote und mehr Informationen zur AOK Baden-Württemberg gibt's auf aok.de/bw/Leib und Seele.
Jetzt haben wir bis jetzt viel über Stress gesprochen auf dem Feld, so im Spielbetrieb. Jetzt gibt's natürlich noch gerade für Profisportler extrem viel Stress, der nochmal von außen kommt. Sei es zum Beispiel Vertragsverhandlungen stehen an. Ja, wie muss ich mich da präsentieren? Social Media, Riesenthema wahrscheinlich auch noch. Familiäre Probleme können ja auch noch dazu kommen, private Probleme. Dann sowas wie zum Beispiel Ablösesummen. Ich habe mal nachgeguckt, Neymar, das waren 222 Millionen Euro Ablösesumme.
Frag's nicht, das versteht keiner.
Wahnsinn. Ja. Was für ein Druck lastet da auf so einem Spieler, wenn der den Platz betritt?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne ihn ja nicht, ne?
Aber muss ja nicht Neymar sein. Es gibt ja, die Liste ist ja.
Ja, nee, ich kenne auch genug Spieler, die tatsächlich durch solche Ablösen, Druck empfinden. Mhm. Aber auch das ist so, dass ja nicht dann der Druck, hallo Herr Druck, plötzlich kommt dann der Herr Druck und sagt, jetzt haben Sie Druck, weil ich bin jetzt da, ne? Willkommen. Sondern der Druck ist ja etwas, was in dir selber entsteht. Druck machst du dir immer selber. Klar sagst du, wieso, der Trainer macht mir Druck, ne? Aber es ist immer das, was du daraus machst. Es ist alles immer nur außen. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich? Was habe ich für Gedanken? Bin ich meine Gedanken? Ja, schon. Denke, guckst jetzt gerade so verwirrt, ne? Aber es, wenn ich habe ja eine Flasche vor mir, so eine Trinkflasche. Und wenn
ich habe gerade bei bin ich meine Gedanken, muss ich sagen, habe ich gedacht, was meint er jetzt?
Ja, ja, genau. Und wenn ich jetzt diese Flasche anschaue, die hier vor mir auf dem Tisch sitzt, dann kann ich ja auch diese Flasche betrachten. Und solange ich etwas betrachten kann, wahrnehmen kann, ist es ja klar, dass ich nicht diese Flasche bin, oder? Jetzt nickt er.
Ja, klar. Ja.
Und wenn ich meine Gedanken wahrnehmen und betrachten kann, dann sollte auch klar sein, dass ich nicht meine Gedanken bin. Mhm. Und damit kann ich etwas in Distance gehen. Wir reden da eben auch von der inner roommate, also der innere Mitbewohner, der mich permanent voll quatscht. Ne? Also war jetzt auch, muss man mal einfach mal drauf achten, ne? Wie viel permanent irgendwelche Gedanken. Und dann muss man sich mal vorstellen, als wenn der neben mir säße, zum Beispiel im Auto, ich weiß nach 10 Minuten würde ich sagen, jetzt geht's noch? Jetzt halt doch einfach mal deinen Mund. Wir fahren jetzt in dieses Tonstudio und ich hatte jetzt gerade nur eine Situation, dass in Neckargemünd die Straße gesperrt war und mein innerer Mitbewohner mir natürlich einen riesen Terror gemacht hat. Jetzt kommen wir zu spät und soll ich jetzt anrufen? Nicht so, hey, ist noch alles auf der Uhr. Ja, aber man könnte doch anrufen, dann wissen die schon Bescheid. Und so labert diese Gedanken mich.
Wir hätten auch gewartet.
Genau. Und die Kunst ist es, sich dem bewusst zu werden. Und dass das nicht ich bin, sondern dass da halt Gedanken kommen. Und das ist so eine ganz, ganz wesentliche Strategie, dass ich mal beobachte, was ist denn das häufigste Einwort-Selbstgespräch in Deutschland? Also garantiert auf dem Fußballplatz, garantiert aber auch im Straßenverkehr und vielleicht auch bei dir zu Hause. Was ist das häufigste Einwort-Selbstgespräch in Deutschland? Darf man das sagen hier in dieser
Sendung? Ja, wir dürfen alles sagen.
Scheiße.
Scheiße, ja.
Manche Leute begrüßen den Tag mit Scheiße. Der Wecker geht und erstmal ist Scheiße im Kopf. Ne? Und das ist, steht halt an. Nee, jetzt sage ich nicht. Aber so ist man ganz häufig und sich dessen halt gar nicht bewusst, was man permanent plappert und permanent sich so fremdgesteuert von diesen Gedanken treiben lässt. Und das dann zu erkennen, dass ich dann sage, ja, okay, das kann man denken, aber das muss man nicht denken. Ich könnte auch was anderes denken und dann eingreift, um dann in bestimmten Situationen das Adäquate zu denken, das ist der erste Schritt, damit Druck nicht zum Leidensdruck wird, sondern dass ich erkenne, okay, da kommen jetzt Gedanken von, ich soll gewissen Kriterien gerecht werden. Oder es kommen Gedanken, hoffentlich finden die Zuschauer das gut. Oder es kommen Gedanken, was wird nachher in den Zeitungen stehen. Und das kann ich aber dann für mich bewerten und dann eben auch klären, inwieweit diese Gedanken in der Situation für mich hilfreich sind. Ich kann es sogar schon antizipieren, dass so etwas kommt. Das ist halt dann die höhere Schule.
Das ist dann der nächste Schritt, eigentlich schon.
Dass ich dann sage, wir kennen das ja, was triggert uns. Ne? Das sind ja viele Dinge, die wir in der Gesellschaft gelernt haben, die uns triggern. Eben Erwartungen oder eben auch so Sachen wie Status. Ich will natürlich Neid, Macht, Eifersucht, keine Ahnung. All solche Sachen, die wir ein bisschen auch gelernt haben, weil dadurch, wenn du so arbeitest, ne, an deinem Status arbeitest, an deiner Macht und so weiter, dann steigst du auf in diese Gesellschaft. Und dann bist du irgendwann nur noch Autopilot unterwegs, weil das Gewohnheiten sind, so zu denken. Ne? Und da aber hinzuschauen, ich sag dann schon auch den Leuten, das ist dann nicht immer so toll, was man da sieht. Ne? Also was einen so triggert, also worauf man sozusagen anspricht. Aber wenn ich das dann mal weiß, und ich sage ja nicht, dass ich das kann. Also ich bin jetzt fast 50 Jahre und Sportpsychologe und unterrichte das auch. Aber glaubst du nicht, dass ich das auch habe, dass ich merke, da kommt jetzt Rechthaberei oder Status oder Eifersucht? Aber ich schaue es mir an und ich registriere es und lass mich nicht übermannen.
Du merkst, dass es da kommt gerade.
Genau. Und das ist eigentlich, bevor ich dir sage, was du denken musst, kann ich gar nicht. Ne? Sonst wären wir auf dem Chakra-Niveau. Ne? Chakra, du schaffst es und die Welt ist rosa. Dieses erkenne deine Gedanken und distanziere sich von ihnen. Setz dich in die letzte Reihe von deinem Kino, ne? Und schau dir das an. Ne? Und dann siehst du den Jan Meyer, der wieder Eifersuchtsgedanken hat. Ach, ist das süß. Er hat es immer noch kapiert. Und jetzt will er Recht haben. Ne? Ja, klar, ist ja auch Professor und so weiter. Er muss ja Recht haben. Ne? Und sich so dann auch ein bisschen nicht so wichtig zu nehmen, das entlastet extrem. Und daran halt zu arbeiten und deswegen mit dem Druck und dieser Ablöse, das kann sein, dass das einem Spieler völlig Schnuppe ist, weil er sagt, ja, das Preisschild habe ich doch nicht gemalt. Ne? Und für den anderen ist es aber ein Riesentrigger, weil er sagt, jetzt muss ich der ganzen Welt zeigen, dass ich auch so unterwegs bin. Aber mir ist es völlig wurscht, was triggert, sondern erkenn dich, schau rein, was du siehst, du dir nicht gefallen, egal, und arbeite daran.
Ich finde es einen total spannenden Ansatz. Also habe ich noch nie so gesehen. Setz dich in die letzte Reihe und schau dir mal deine Gedanken an. Ach, da ist er wieder, da ist er eifersüchtig und alles Mögliche. Finde ich einen tollen Tipp auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich sage jetzt mal, Druck im Job gibt's ja nicht nur im Profisport, sondern du hast es vorhin ja auch schon gesagt, wir haben das in jeder hat Druck. Beispiel jetzt eine Präsentation vor den Chefs oder sowas, die muss gehalten werden. Da kann man das ja perfekt anwenden, oder?
Ja, wobei da gehört natürlich auch, manche sagen auch, das darf natürlich nicht zu einem sich selbst belügen, ne? Mhm. Ja, guck mal, ist doch gar nicht so, ist aber so, ne? Mhm. Und dementsprechend arbeiten wir natürlich auch dann mit anderen Strategien, damit ich mir das auch abnehme, dass ich mich maximal gut vorbereitet fühle. Mhm. Und das eine ist wieder das, was wir ganz am Anfang hatten, über Pausen versuchen zu regenerieren, dass ich nicht in einem Dauerstresslevel bin, sondern dass ich über, was wir vorhin hatten, über Atmung oder sonst was, schaue, dass ich in solche kleinen Akkuladestationen komme, so wie wenn du jetzt weißt, ich muss nachher ein wichtiges Telefonat führen, dann schaust du auch, hat der noch Akku? Und so wäre das auch wichtig, dass ich, weil das kostet alles Energie, mit den Gedanken entsprechend umzugehen, dass ich noch Akku habe. Und dann ist eine weitere sehr gute Technik, um sich auf potenziell stressreiche Situationen vorzubereiten, das sogenannte mentale Durchspielen oder mentales Trainieren. Mhm. Das heißt, ich kann mir für alle möglichen Situationen, die jetzt in der nächsten Zeit auf mich zukommen, kann ich mir sowas wie ein Drehbuch bauen und kann mir überlegen, wie sollte das denn eigentlich ablaufen? Was sind dabei meine Anteile? Was will ich sagen? Wie will ich dastehen? Wie will ich rüberkommen? Wann will ich lächeln? Wann will ich ernst sein? Und so weiter. Und so kann ich natürlich relativ viele Dinge vorbereiten und auch Eventualitäten. Und wenn das passiert und wenn das passiert. Und da muss man jetzt nicht bis ins Tausendste und Kleinste gehen, weil irgendwann kommt so ein Gefühl auf, ich glaube, ich bin ganz gut vorbereitet. Und dann, wenn ich denn diese Vorbereitung gemacht habe, wenn ich das durchgespielt habe, kann man in fast ganz, ganz vielen Situationen, ob ich jetzt im Bus sitze, ob ich warte, ob ich eine Pause habe, immer kann ich sozusagen dann sagen, okay, ich mache nochmal hier eine Probedurchlauf im Kopf. Und wenn ich mich dann gut vorbereitet fühle, dann weiß ich auch, okay, und wenn in der Situation die nicht adäquaten Gedanken kommen, dann kann ich die auch entsprechend umstellen. Aber das habe ich auch vorbereitet, weil in der Situation, wenn der Stress kommt, weißt du, das kriegst es A nicht mit, weil du völlig emotional übermannt bist und ach scheiße, ich soll was anderes denken. Aber was? Das fällt dir dann nicht ein. Ja, ganz klar.
Ich finde es total spannend, was du gerade sagst, weil wenn man die Situation hier mal beschreibt, wir sitzen in dem Studio, wir haben einen Holztisch und bei mir liegen einfach 4 vollgeschriebene Zettel vorne dran. Ich habe mir genau das nämlich gemacht. Ich habe mir alle Eventualitäten, ich habe mir Fragen überlegt, Themenkomplexe, aber ich habe eigentlich noch gar nicht drauf geguckt. Das heißt, wir unterhalten uns ja einfach. Das ist eigentlich genau das, habe ich mir bloß aufgeschrieben.
Das ist aber trotzdem wichtig, weil du dann reingehst und fühlst dich vorbereitet. Ja. Und wenn es dann jetzt so läuft, wie es jetzt läuft, ne, dann wächst du über dich hinaus, merke ich ja gerade.
Aber genau das ist es ja auch irgendwie in der Schule zum Beispiel, Referat halten oder sowas. Alles runterschreiben, alles mal durchspielen, in welche Richtung könnte es gehen, welche Fragen könnten gestellt werden. Im Jobinterview ist es ja genau das Gleiche und am Schluss sitzt man dann da und kann ganz frei sprechen, weil man sich eben alles vorgestellt hat.
Ja, genau. Wenn du natürlich, und deswegen ist die Kombination so wichtig, ne? Du musst relativ ausgeruht sein, weil dieses gezielte Denken kostet ATP. ATP ist Energie. Ne? Deswegen war ich jetzt auch froh, dass ich heute so einen relaxten Tag hatte, weil dann wusste ich, ich kriege hier einigermaßen Sätze formuliert. Das wird schon hinhauen. Ne? Aber wenn du dann auf der letzten Rille kommst, ne, dann kannst du das nicht mehr steuern und kannst dich nicht mehr so gut an Vorbereitetes erinnern. Das heißt, das Erste ist, hab deinen Akku geladen. Ne? Das Zweite ist, spiel durch, was dich potenziell stresst. Wenn es dann nicht stresst, ist ja gut. Ne? Aber falls es stressen sollte, hättest du deine Zettel und wärst vorbereitet. Ne? Deswegen haben ganz viele Leute auch ein Manuskript, ohne es zu brauchen. Ne? Weil das ist sozusagen mein
erster Hilfekörper. Die Sicherheit so
im
Hinterkopf.
Ja, genau. Und dann aber, don't do something special only because it's Olympics. Ne? Nichts Besonderes machen wollen, sondern eigentlich das Ganze loslassen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Begriff, dass man sagt, ich halte jetzt auch nicht, ich will jetzt nicht ganz besonders wichtig gut sein, sondern ich fließ mal da mit, ich lasse das einfach zu, weil es ist ja alles da. Mhm. Du musst ja nicht an was Besonderes denken. Und das ist eher dann wieder ein Trugschluss. Da gibt's auch schöne physiologische Analysen. Arte hat mal eine gemacht über Asafa Powell, diesen Sprinter, der vor Usain Bolt den Weltrekord inne hatte, sogar mehrfach, aber es nie geschafft hat, diesen Weltrekord einmal, wenn es drauf ankommt, also wenn es richtig drauf ankommt, bei einer Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen zu bringen. Man hat ihn analysiert bei diesem Rennen und hat festgestellt, dass er bei jedem Schritt 20 Zentimeter verloren hat. Mhm. Warum verliert er? Also unter uns Rennen, also keine Taktik, keine Aufgabe, kein Gegner, sondern eine Bahn und die musst du abrennen. Warum macht er jetzt plötzlich 20 Zentimeter kürzere Schritte, als er könnte? Weil er schnell laufen will. Das heißt, das bewusste Denken sendet dann Informationen in deinen eigentlich komplett unterbewusst über Jahrzehnte antrainierten Bewegungsablauf und dann feuern Muskeln, die gar nicht feuern sollen, mhm, und stören halt den Bewegungsablauf und verliert er 20 Zentimeter, weil er schnell rennen wollte. Und eigentlich ist es so, wie es dann der Usain Bolt gemacht hat, sich hingestellt und sagen, hallo, hier aufhören zu Pommes zu essen, hier ist die Show. Diese Selbstsicherheit ist natürlich ein Zustand, in den man sich dann eben auch hineinbringen kann.
Wie ist es eigentlich, du sprichst gerade Leichtathletik an, du hast ja mit vielen Sportlerinnen, Sportlern zusammengearbeitet, nicht nur Fußball, sondern wirklich auch querbeet. Gibt es da Unterschiede bei denen, so in der Stressbewältigung, im Umgang mit Stress?
Das Schöne ist, deswegen geht es, dass du disziplinübergreifend agierst und eben auch in ganz andere Disziplinen, also in der Gesellschaft, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendeiner singen muss oder Vortragsreden oder wie auch immer. Dieses Thema jetzt, wenn es drauf ankommt, ist eigentlich in dieser Gesellschaft überall. Und insofern von den grundlegenden Mechanismen ist es das Gleiche, ob ich einen Speer werfen muss, einen Elfmeter schießen muss oder einen Golfball putten muss. Es ist manchmal eben sozusagen ist diese mentale Komponente noch viel, viel mehr im Vordergrund. Ne? Wenn ich halt nur noch diesen einen Versuch habe versus im Fußballstadion den's 1-1 vermasselt, kommt sicher noch mal eine Chance. Ne? Da ist es natürlich von der psychologischen Verarbeitung leichter, als wenn es jetzt tatsächlich der letzte Versuch war und die nächste Chance bei Olympischen Spielen, die Quali zu gewinnen, habe ich halt erst in 4 Jahren. Da kann natürlich unterschiedliche Akzente sozusagen auftreten. Aber prinzipiell ist es immer erstmal das Gleiche, wenn es drauf ankommt.
Du hast vorhin auch gesagt, es gibt unterschiedliche Stresstypen. Ja. Also die Menschen gehen unterschiedlich mit Stress einfach um. Was für Typen gibt's da?
Das Krasseste, was du dann tatsächlich erlebst, sind so die Wettkampftypen, ne? Mhm. Die eigentlich tatsächlich nur dann sozusagen die alles auspacken können, wenn es wirklich eng ist und wenn es wirklich um was geht. Die habe ich immer bewundert, weil ich war halt nicht so einer. Ich konnte immer im Handball gespielt, ich war immer meistens dann stark, wenn wir eh schon vorne lagen. Aber die dann auspacken, wenn es wirklich zählt, die sind schon eindrucksvoll. Und das fragst du dich auch, wo kommt denn sowas her? Mhm. Warum haben wir so Typen, die dann sagen, jetzt zählt's und ich performe im Wettkampf eigentlich immer besser als im Training? Und wahrscheinlich hat's was mit Persönlichkeit zu tun, wahrscheinlich natürlich aber auch mit Erziehung. Ja, wir hier im Süden, ja, also nichts gesagt ist gelobt genug, kennen wir ja auch, ne? Ja. Mach mir keinen Schand, ja. Finde ich als allerbeste.
Mach mir keine Schande.
Da sind wir halt natürlich in anderen Nationen anderes gewohnt. Ne? Ich erinnere mich an eine WhatsApp, war das sogar, von einer Athletin, die dann geschrieben hat, jetzt kommen wieder die Amis, ne, tun so, als könnten sie alles und dann Punkt, gewinnen sie auch noch den Wettkampf. Das ist so, du bist geboren, um zu glänzen und so weiter. Das ist bei uns ein bisschen verpönt, ne? Es ist so, macht man nicht kürzer. Man ist ja eher so ein bisschen defensiv, vor allem in Süddeutschland.
Aber hat es auch was jetzt, wenn ich mir nochmal so, ich überlege es nochmal, Fußball, du hast Jugendspieler oder Jugendspielerinnen, die, wobei das eher, ich sage es mal, im Männerbereich unterwegs ist, die werden schon von klein auf für denen gesagt, du bist ein Star, du wirst der Beste, du wirst auf jeden Fall in die erste Liga schaffen, du wirst ein internationaler Star und du wirst Millionär werden wahrscheinlich. Die kriegen das immer gesagt und sind das dann auch öfter solche Typen, die dann eben in so entscheidenden Situationen sagen, okay, jetzt Ball liegt da, ich schieße jetzt den Elfmeter oder hat das damit gar nichts zu tun?
Ja, ich wollte gerade so, wo hat denn das her? Nee, so ist es nicht. Also das ist wahrscheinlich auch zu einfach. Das ist eher, was man halt so sieht, wenn man diese amerikanische Begeisterung und dieses sofort euphorisch sein kennenlernt, was ja häufig gar nicht so ernst gemeint ist, so erlebe ich es nur manchmal. Das ist halt anders bei uns, ne? Und deswegen ist auch der Ansatz, wie wir es machen, eher, dass wir sagen, okay, du wirst was kennenlernen, du wirst was trainieren, was dir hilft, in bestimmten Situationen stabiler zu sein. Und dann baut sich diese Überzeugung in die eigene Kompetenz auf. Und wenn ich dann tatsächlich erfolgreich bin, dann kann das richtig, richtig stabil werden und dann kann ich tatsächlich so einen Wettkampftypen entwickeln.
Was gibt's denn noch für Typen? Also wir haben diesen Wettkampftypen, der dann richtig gut performen kann. Was haben wir noch? Du hast noch gesagt, diese, ich sage es mal, Trainingsweltmeister, würde ich es jetzt mal nennen, so die dann im Training super sind oder dann, wenn es eigentlich das Spiel ist, schon gewonnen oder ist schon verloren und dann hauen sie was raus. Was gibt's denn noch für Typen?
Ja, nee, also zu diesen Trainingsweltmeistern, das ist ja erstmal so, dass man sagt, das ist ja gar nicht schlecht, weil dann weiß ich, woran ich arbeiten kann. Ne?
Also und theoretisch wir, könnte man es nämlich.
Oder? Ja, ja, genau. Ja, also wenn er es gestern im Training noch kann, dann hat er es ja nicht verlernt über Nacht, ne? Sondern irgendetwas, Brett vorm Kopf, kennt man ja auch aus dem Prüfungsstress und so weiter, kennt man ja eben auch. Und ansonsten, wir arbeiten eben auch mit Persönlichkeitsdiagnostik, um die Menschen besser, mit denen wir zu tun haben, besser zu verstehen. Und da gibt es dann eben auch verschiedene Ausprägungen, ich will es jetzt nicht unbedingt Typen nennen, aber zum Beispiel ganz zentral neigt einer dazu, gerne anderen Leuten zu sagen, was die zu tun haben. Also so ist Macht eher etwas, was hoch ausgeprägt ist oder nicht. Das wäre zum Beispiel relevant, ob ich ihn jetzt zum Führungsspieler mache oder nicht. Weil wenn einer das überhaupt gar nicht mag, sondern lieber gesagt bekommt, was er zu tun hat, aber Führungsverantwortung hat, dann habe ich ihm sozusagen die falsche Aufgabe gegeben und dann ist er damit so, wir sagen dann, hat er Baggage, dann hat er wie im Hosen Rucksack auf und kann sich gar nicht mehr so auf das Fußballen. Und so versuchen wir eben über solche Analysen herauszufinden, okay, was sind die Rahmenbedingungen, die für dieses Talent die geeigneten sind, um maximale Potenzialentfaltung zu erreichen. Und das ist bei jedem unter Umständen anders. Und eine der wichtigsten Rahmenbedingungen ist eben Teamzusammensetzung und Coach. Und da muss man eben dann drauf auch schauen, dass derjenige, also sagen wir mal so, dass das Pflänzchen in der richtigen Erde sitzt, weil das erlebt ja jeder bei seinem Garten auf dem Balkon. Da kann ich halt auch ganz Fehler machen und die Pflanze geht ein. Und auf diese Konstellation achten wir auch sehr.
Jetzt hast du vorhin gesagt, man kann das ja alles lernen. Man kann diesen Umgang lernen und es macht schon durchaus Sinn, wenn man damit relativ früh anfängt. Jetzt bist du natürlich Sportpsychologe. Das heißt, du bist im sportlichen Bereich, arbeitest mit Leistungssportlern oder mit Jugendleistungssportlern zusammen. Wäre das nicht eigentlich auch was man mit in die Schule integrieren könnte? Also das würde doch eigentlich allen Jugendlichen gut tun, sowas, oder?
Ja. Klar, also es geht ja nicht nur um die sportliche Fertigkeit, sondern wir sind in dieser Leistungsgesellschaft immer unterwegs, wo wir sozusagen zeigen müssen, was wir können und werden daran gemessen und dementsprechend auch unsere Entwicklung, unsere Karriere sozusagen gebaut. Und gerade in Zeiten, in denen auch die Krankenkassen berichten das ja immer, dass eben so etwas wie psychische Belastung am Arbeitsplatz eben auch in der Schule schon anfängt, ist das natürlich ein Ansatz, über den man nachdenken könnte. Aber das ist natürlich jetzt wieder ein Vorteil von A, Spitzensport, B, Hoffenheim, dass wir hier natürlich kein bundesweit agierendes System sind, sondern einfach nur ein kleiner Club. Und die haben mal angefangen, Sportpsychologie systematisch in den Verein zu integrieren. Und natürlich ist das was eigentlich grundsätzlich eine Basisausbildung ist.
Ich würde jetzt gerne noch auf ein paar Tipps eingehen, also was wir weitergeben können. Da waren ja schon ein paar dabei. Ich immer noch dieses Bild, ich sitze in der letzten Reihe und sehe da den eifersüchtigen Martin oder den wütenden Martin zum Beispiel sitzen. Das nehmen wir mal als einen Tipp mit. Was hast du denn noch für Tipps? Also ganz konkrete Sachen, mit denen unsere Hörerinnen und Hörer umgehen können, wenn sie jetzt gerade in einer Stresssituation sind oder besonderen Druck verspüren.
Also machen wir es nochmal systematisch. Das Wichtigste ist, den Akku voll zu bekommen. Also prüfe, wann ist Wettkampf. Also wann habe ich denn heute ein wichtiges Ereignis, bei dem ich sozusagen mental auf der Höhe sein sollte? Wie kann ich meinen Tag so strukturieren, dass ich nicht die ganze Zeit auf Vollgas laufe, weil dann geht hinten runter irgendwann mal sozusagen, irgendwann ist der Tank leer, muss man sagen, sondern wie kann ich den Tag gestalten, dass ich so Pausen mache, dass ich kurze Regenerationsphasen habe. Man denkt dann immer, wer Pausen macht, ist nicht leistungsfähig oder wer Pausen macht, ist gar faul oder sowas. Nein, wer Pausen macht, ist Profi. Der kapiert es, dass ich nicht die ganze Zeit auf dem gleichen Level agieren kann. Und wenn abends nochmal ein wichtiges Gespräch ist und so weiter, dann muss ich gucken, dass ich zwischendurch, und wenn es ein kleiner Spaziergang ist oder eine Tasse Tee, es muss nicht immer eine Technik sein, sondern einfach, dass ich merke, da kann ich jetzt nochmal zur Ruhe kommen. Kann auch eine Autofahrt oder sowas sein.
Ist Akku, ganz kurz, ist Akku voll machen, hat das auch was mit, ich sage es mal, nochmal Wasser trinken, gesunde Ernährung, auf den Körper achten, ist das auch damit angedacht?
Ja, okay. Tu dir was Gutes, so gesehen. Und final geht's aber halt auch um die Ruhe im Kopf. Mhm. Ne? Dass ich dann sage, ich habe keine gute Pause, wenn ich dabei TikTok daddel oder YouTube oder sonst was. Ne? Sondern ich muss dann tatsächlich irgendwie zur Ruhe kommen. Am besten mir was gönnen, Tee oder sowas und die Augen zumachen und dann wirklich sagen, okay. Und es muss nicht eine halbe Stunde sein, sondern da reichen wirklich 10 Minuten. grundsätzlich sollte ich eben auch schauen in dieser Zeit, das berichten eben auch die Krankenkassen, dass wir immer weniger so richtige Breaks haben, wo wir mal richtig wieder zu uns finden, weil wir natürlich mit unserem Telefon permanent erreichbar sind und auch permanent irgendwie rummachen. Und das, was wir halt früher hatten, ne, ich weiß nicht, bin ja ein alter Mann, aber früher, ich kenne es noch, dass du dann freitags um 15 Uhr aus mein Vater aus dem Betrieb und der war dann bis Montag um 8 nicht erreichbar. Was hat er gemacht? Hat sich gelangweilt. Also hat er Hobbys gehabt. Ne? Wer hat das heute schon noch Zeit für Hobbys? Egal, also ich muss schauen, sonst wird das alles nicht funktionieren. Auch in der Prüfungsvorbereitung, auch wenn ich lerne, ich kann nicht dauernd durchlernen, sondern ich muss Breaks machen. Ne? Wenn ich dann in so eine Situation komme, dann muss ich sie vorher durchgespielt haben. Dann muss ich einen Plan haben. Dann muss ich eine Idee haben, was mich erwartet. Ne? Wenn ich jetzt super professionell gewesen wäre, hätte ich schon mal hierher gefahren. Hätte mir das schon mal angeguckt. Ah, wir sind denn das für ein Tonstudio? Aha, wer ist denn derjenige, der mit mir spricht und so? Also wenn es jetzt, das ist ja jetzt hier schon richtig wichtig, aber wenn es richtig, richtig wichtig wäre, dann hätte man sich wahrscheinlich entsprechend besser vorbereitet, hätte dann vielleicht, habe ich ja bekommen, Fragen und hätte vielleicht auch schon durchgespielt, wie ich auf diese Fragen antworte, um dann in der Situation zu erleben, hey, ich erlebe mich überhaupt gar nicht gestresst, das fließt einfach so, beziehungsweise wenn ich dann Stress bekomme, weil irgendwas nicht so passt, wie ich gedacht habe, dann hätte ich sozusagen das vorbereitet und dann hätte ich halt wenigstens die Fragen zu beantworten. Also diese Vorbereitung bringt mich in eine Situation, dass ich von meiner Kompetenz überzeugt bin. Mhm. Also man nennt es mentales Training, ich nenne dazu auch manchmal Kopfkino. Stell dir die Situation vor und stell dir vor, wie du agierst und stell dir Eventualitäten vor. Zweite wesentliche Strategie. Die dritte wesentliche Strategie, sei dir deiner Gedanken bewusst, ne? Und fang an, vielleicht dir zu überlegen, hilft mir das oder hilft mir das nicht, was jetzt in dieser Situation in meinem Kopf mein innerer Mitbewohner sozusagen erzählt. Und fang dann an zu prüfen, was kann mir denn helfen. Und diese Distanz ist insbesondere dann eben gut, wenn mir das vielleicht nicht gerade einfällt, ne? Sondern wenn ich dann irgendwie einfach nur merke, da findet gerade Müll in meinem Kopf statt, dann kann ich in die Distanz gehen und kann sagen, das bin ich aber nicht, ne? Und ich kann aktiv dagegen. Und das sind die drei wesentlichen Tools, die man sich auch merken kann. Mach Pause, stell es dir vorher im Kopf vor und sei aktiv im Kopf. Insbesondere auch dann, wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe, ne? Weil das ist also wenn ich jetzt sehe, dass beim anderen vielleicht das Selbstgespräch kippt und er ja, vielleicht nicht mehr so gut drauf ist oder sowas, ne? Dann, es gibt ja dieses Udo Bölz und Jan Ulrich am Berg und der Jan sah nicht so gut aus und dann hat der Udo Bölz was zu ihm gesagt?
Sag's mir nochmal. Quäl dich, du Sau. Quäl ja, genau, quäl dich, du Sau.
Ja. Das ist ja genau dann immer das Thema, dass man sagt, warum steigt denn der Ulrich nicht vom Fahrrad und sagt, hey Udo, wie redst denn du mit mir? Ja. Ne? Warum fährt er über den Berg? Aber das heißt jetzt nicht, dass wenn man jetzt nach Hause geht und es gibt einen Dialog, wer jetzt den Müll runterbringt, dass man dann zur Partnerin sagt, quäl dich, du Sau. Das hilft dann eher nicht. Also insofern geht es ganz arg darum, den anderen sehr gut zu erkennen und zu erkennen, wie denkt der denn? Und der denkt bestimmt nicht so wie ich. Und dementsprechend muss ich da erstmal auf die Suche gehen, bevor ich da gute Ratschläge geben kann. Weil ich die raten, was mir in der Situation helfen würde. Aber das ist meistens gut gemeint. Und das gut gemeint ist eben auch ganz häufig das Gegenteil von guten. Ja.
Also auch Tipps, die man im Alltag gut nutzen kann. Aber auch zum Beispiel im Breitensport, im Amateursport, ne, kann man das ja genauso machen.
Ja, und du, was vielleicht auch noch wichtig ist bei diesem Gedanken, nicht nur in die Distanz gehen, sondern sich, weil manchmal bist du so im Stress und übermannt, dass du es überhaupt gar nicht mitbekommst. Und jetzt gibt's einen Insider-Tipp.
Absolut Insider-Tipp.
Sogar bei der AOK gibt's einen Insider-Tipp. Manchmal sieht man Spieler, die auf dem Platz sind und einen Tape am Handgelenk haben. Aber nur ein Tape. Also das ist nicht eine Verletzung.
Schweinsteiger hatte immer das Handgelenk getaped, ja.
Genau. Und den kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das seine Strategie war, aber es gibt manche Spieler, die das eben als Strategie haben, als eine Art von Ritual, dieses Tape am Handgelenk zu haben. Da wird nicht ein Kettchen gedeckt oder wird auch nichts gestützt, sondern das Tape hat eine ganz andere Funktion, nämlich sich zu erinnern. Und jedes Mal, wenn diese Hand in mein Blickfeld kommt, sieht er dieses Tape und erinnert sich an, hey, was ist jetzt wichtig? Weil du ganz häufig in den Gedanken in der Zukunft bist, was schreibt die Presse, gewinnen wir das noch oder vielleicht noch in der Vergangenheit und dich noch über einen Fehler aufregst oder eine Schiedsrichterentscheidung und das Leben findet einfach im Jetzt statt und dieses sich wieder zurück ins Jetzt, ins Hier, ins Jetzt zu bringen und sich überlegen, was ist jetzt zu tun, das sind so Erinnerungsstützen, ne, die dann zum Beispiel so ein kleines Tape am Handgelenk sein können.
Ich glaube, wir werden alle Fußball ganz anders beobachten. Wenn es jetzt wieder losgeht, wir werden alle auf getapte Handgelenke achten oder irgendwelche besonderen Merkmale am Körper. Vielen, vielen Dank. Wenn Sie mehr wissen möchten, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Homepage vorbei, aok.de/bw/übergesundheitreden. Vielen Dank, Jan Mayer. Es war mir eine große Ehre, hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie weiter dranbleiben, wenn Sie den Podcast abonnieren. Schön war's. Ich bin Martin Hoffmann und ja, machen Sie es gut. Dankeschön.
Leib und Seele ist ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Du findest ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere Leib und Seele, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Mehr Infos rund um Gesundheit und deine AOK findest du auf aok.de/bw/leib-und-seele.